Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stock.
Das soll in Zukunft automatisch gehen. Also Kind angemeldet und dann gibt es automatisch Kindergeld.
Und die Frage Rente, Stabilität von Rente, als das da vor 6, 8 Wochen am Horizont auftauchte, wie hast du das wahrgenommen?
Brauchen wir auch ein anständiges Konzept, wie wir den Menschen helfen, die vielleicht auch, weil sie einen schweren Beruf haben, eben nicht so lange arbeiten können wie jemand, der vielleicht im Büro sitzt, um es mal vereinfacht auszudrücken.
Herzlich willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch normalerweise alle 2 Wochen begrüßen darf. Ihr wisst es, das hat jetzt seit dem letzten Podcast ein bisschen länger gedauert, aber der Wahlkampf zeigt, ist am Horizont sichtbar und es braucht auch Zeit. Deswegen heute mit einem ganz besonderen Gast. Ihr wisst es, Soundcheck Politik behandelt immer die großen und kleinen politischen Fragen, aber es geht auch um Musik. Und ich freue mich heute, eine ganz wichtige Person unserer deutschen Politik, die Parteivorsitzende der SPD, Bärbel Baas, begrüßen zu dürfen. Liebe Bärbel, ganz herzlich willkommen im Soundcheck Politik.
Ja, freut mich sehr.
Ja, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen uns heute so ein bisschen unterhalten über die Dinge, die gerade die Menschen bewegen. Und ich glaube, aufgrund der aktuellen Debatten in unserer Gesellschaft muss man sagen, das Thema soziale Gerechtigkeit wird wieder ein Thema. Da trägt ganz bestimmt natürlich auch eine politische Diskussion dazu bei. Wir haben es vor 2 Monaten etwa gemerkt, als die Debatte um die Zukunft der Rente losging und auf einmal vor allem von Konservativen ein Konflikt jung gegen alt herbeigeredet wurde. Letztlich wissen wir alle, geht es in unserem Land eher um einen Konflikt arm gegen reich. Und jetzt merken wir ja, wie die Debatten an Schärfe zunehmen vor dem CDU-Bundesparteitag, der ja hier bei uns in Baden-Württemberg stattfinden wird, überschlägt sich die CDU ja mit Ideen, wie man das Leben der Menschen schlechter machen könnte. Da geht es um die Bezeichnung von Teilzeit als Lifestyle und so weiter. Wir wissen ja viele dieser Bemerkungen, die wir ja durchaus auch als geschmacklos bezeichnen können. Liebe Bärbel, du bist in der Bundesregierung die Zuständige für diese ganz, ganz wichtigen Themen für viele Menschen in diesem Land, nämlich für unseren Sozialstaat, für die soziale Absicherung. Deswegen lass mich dir doch einfach mal am Anfang fragen, wie hast du die Debatte um die Frage Rente, Stabilität von Rente, als das da vor 6, 8 Wochen am Horizont auftauchte, wie hast du das wahrgenommen? Was waren deine Empfindungen dabei?
Ja, das war wirklich eine hitzige Debatte, das kann man so sagen. Und was mich richtig geärgert hat, dass diese Debatte, also ich benutze jetzt mal das, was von außerhalb gesagt wurde, übrigens nicht nur von der Union oder auch der jungen Union, sondern auch von vielen Ökonomen und so weiter, die einfach nur von der Finanzierungs- und der Kostenseite ausgesprochen haben. Und das hat viele Menschen, die kurz vor der Rente stehen oder auch übrigens die junge Generation, total verunsichert. Denn die Rente ist ja seit über 140 Jahren ein sehr stabiles System, hat viel überstanden, übrigens auch schon oft vorhergesagt, die Rente wäre bankrott und nicht mehr bezahlbar. Und das hat den Leuten einfach Angst gemacht. Das hat mich sehr geärgert. Und es hat lange gedauert, bis wir auch wieder die Fakten mal auf den Tisch gelegt haben und vor allen Dingen mal aus Sicht der Betroffenen zu reden. Mhm. Also eine Durchschnittsrente bei Männern liegt bei 1.300 Euro und bei Frauen um die 900 Euro. Mhm. Also das heißt, davon muss man leben können und die Miete bezahlen. Mhm. Und dann so abstrakt finanziell darüber zu reden, das können wir uns alles nicht mehr leisten. Das macht halt den Menschen Angst und deswegen hat mich das so sehr geärgert. Denn wir brauchen eine stabile Rente für alle Generationen. Und deshalb war es auch falsch, jung gegen alt auszuspielen. Die Älteren wollen natürlich, dass auch ihre Enkel oder Kinder eine gute Rente haben und umgekehrt wissen wir auch von der IG Metall und Befragungen von anderen Gewerkschaften, aber auch von Umfrageinstituten, dass auch die junge Generation gesagt hat, wir wollen den Älteren nichts wegnehmen. Also deshalb, es war eine komplett falsche Debatte und ich bin froh, dass wir jetzt mit dem Rentenpaket das erstmal in ruhige Bahnen wieder gelenkt haben und jetzt haben wir eine Alterssicherungskommission, die wird sich bis 30.06. nochmal auch austauschen und beraten, wie wir auch nach 2031 die Rente sicher machen können für alle Generationen.
Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben natürlich Veränderungen in unserer Gesellschaft. Wir wissen das auch, was die Alterszusammensetzung angeht. Wir haben dieses Thema der Demografie, auch der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt dann in den Ruhestand gehen. Deswegen wird es die Frage sein, wie wir das dauerhaft finanzieren. Ich glaube, manche machen sich gar nicht klar, wie viel auch außerhalb der Logik der Rentenversicherung, die sogenannten versicherungsfremden Leistungen, mit abgesichert werden muss und dass dafür ja die Steuerzuschüsse eigentlich sind, weil das sind ja politisch gewollte Projekte. Ich nehme nur als Stichwort mal das Thema Mütterrente, ja, und das kommt ja genau aus der konservativen Ecke regelmäßig. Was erwartest du dir von der Rentenkommission oder von der Alterssicherungskommission? Wir wissen ja, dass, ich sage mal, verschiedene Stellschrauben im Gespräch sind. Wir haben von den Ökonomen zum Beispiel die Frage gestellt bekommen, sollten wir nicht tatsächlich eher weniger nach Renteneintrittsalter, sondern nach der Zahl der Versicherungsjahre gehen. Das ist ja ein Aspekt, der eine Rolle spielen könnte. Die Verbreiterung der Beitragsbasis, das heißt ein wirklich solidarisches System, in das auch selbstständige Beamte, aber eben auch zum Beispiel Abgeordnete einzahlen. An welchen Stellen erwartest du dir von der Alterssicherungskommission vielleicht aber auch neue Ideen, die über die bisherigen Vorschläge so ein bisschen hinausgehen? Hast du, ich sage es mal, hast du eine Ahnung, was da kommen könnte?
Nein, ich habe keine Ahnung, aber du hast richtig beschrieben, die Vorschläge, die liegen ja auf dem Tisch. Also man kann sagen, wann soll man aus der Rente oder aus dem Arbeitsleben aussteigen? Ich sage immer, so nach 45, 46 Jahren muss Schluss sein. Also deshalb die Debatte, immer länger zu arbeiten, ist für viele einfach, je nachdem, welchen Beruf ich habe, gar nicht machbar. Deshalb muss es auch irgendwann eine Grenze geben. Und dann gibt es halt diese zwei Modelle. Einmal, entweder gehe ich nach der Lebenserwartung, statistisch, ne? Wir leben immer länger und Gott sei Dank auch gesünder auf der einen Seite. Oder man nimmt die Variante, dass man sagt, wir gucken, wer 45 Jahre eingezahlt hat, egal wann er begonnen hat, kann dann eben, wer früh anfängt, kann dann früher aussteigen. Die erst später anfangen, später aussteigen. Aber das sind eher so die Feinheiten, du hast sie gerade geschildert. Was ich interessant finde, einfach den Blick mal nach Europa zu lenken. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle, ja. Schweden, Österreich. Also ich hätte schon den Wunsch, wirklich ein bisschen größer zu denken, vielleicht auch das System zu stellen. Das muss man aber wissen, würde dann eine Generation brauchen. Man kann das nicht von heute auf morgen machen. Mhm. Also auch die Österreicher haben circa 20 Jahre gebraucht, bis alle einzahlen. Das ist ja eine Debatte, die wir hier auch führen. Sollen in Zukunft alle mal einzahlen, also alle Erwerbstätigen. Mhm. Das kann man schrittweise machen in Stufen, aber das wären Modelle. Und wir haben natürlich drei Säulen. Das ist die gesetzliche, die ich immer noch für die stabilste und wichtigste halte. Dann die Betriebssäule. Nicht alle Menschen haben bisher überhaupt die Möglichkeit, eine Betriebsrente aufzubauen. Und da will ich auch die Arbeitgeber nicht ganz außen vor lassen. Ich finde, die müssen auch das mit unterstützen und finanzieren. Und dann gibt es die private Säule. Die kann man dazu machen, die reformieren wir auch gerade, die alte Riester-Rente, das macht Lars Klingbeil mit seinem Finanzministerium gerade, dass sie überlegen, wie sie das neu aufstellen. Aber wie gesagt, wenn man die Durchschnittsrenten in anderen Ländern in Europa ansieht, ich mache mal ein Beispiel, ein Stahlarbeiter in Deutschland, wenn er nach 40 Jahren oder 42 oder 45 aussteigt, hat er so ungefähr 1.800, wenn es gut läuft, 1.900 Bruttorente. In Österreich, der gleiche Stahlarbeiter in einem gleichen oder ähnlichen Stahlwerk, gleiche Zeit, hat mehr als diese 1.800. Der landet bei 2.500. Mhm. Also ich möchte auch, dass am Ende, wenn wir ein neues System haben, dann auch eine lebensstandardsichernde Rente für alle dabei rauskommt. Und deshalb wird das noch eine knifflige Aufgabe, die Alterssicherungskommission zu bewältigen hat.
Das denke ich auch. Und wir hören ja aber, wenn wir dann in die politischen Äußerungen einsteigen, erstmal wird dann eine sehr hohe Erwartungshaltung gezüchtet, also dass es ganz schnell gehe irgendwie. Ja, man müsse auf den Knopf drücken. Ich glaube, Herr Linnemann mit seinem Herbst der Reformen hat so den Ton gesetzt. Und ich glaube, ich habe dieser Tage gelesen, dass Merz sagt, das wird dieses Jahr noch, werden noch die Entscheidungen zu treffen sein. Da wird es dann immer ganz einseitig, habe ich so das Gefühl. Ja? Also die Frage Erhöhung des Renteneintrittsalters, das ist so dieses Lieblingskind, habe ich so das Gefühl. Übrigens nicht nur von der CDU, auch bei mir in Baden-Württemberg, die Grünen. Der grüne Finanzminister hier in Baden-Württemberg fabuliert auch davon, dass man dann eben mit 70 erst in Rente gehen kann. Und ich glaube, das ist für viele Menschen, die vor allem auch körperlich schwer arbeiten, die teilweise schon mit, ich sage es mal, 15, 16 ihre Ausbildung beginnen, das wären, ich nehme jetzt mal die Zahl, das wären ja 55 Jahre, bis man zu einem vollen Rentenanspruch kommt. Wie siehst du diese Debatte gerade politisch? Wie bewertest du sie? Ist da tatsächlich, ich sage es mal, ein Kompromiss möglich mit denen oder wollen die jetzt mit dem Kopf durch die Wand, weil sie ja gerade so dieses Szenario aufbauen, wir müssen uns jetzt alle aus der Komfortzone begeben und wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Wie schätzt du da die Gemengelage bei den anderen politischen Parteien, die relevant sind, ein?
Also ich bedauere wirklich, dass oft so die Vorschläge eigentlich sehr vorhersehbar und alt sind und uns, glaube ich, auch insgesamt nicht weiterhelfen. Also diese Stellschraube nur zu sagen, wir arbeiten jetzt mal alle bis 70 und die Frühverrentung kommt weg, dann wird alles gut, dann ist das System stabil, das stimmt ja einfach nicht. Also wir wissen ja, dass wir kennen die Geburtenjahrgänge, jetzt gehen die Babyboomer raus, wie man so schön sagt, ein großer Bereich. Und das heißt, wir haben jetzt so 12 Jahre tatsächlich eine Herausforderung und danach sind ja die geburtenschwachen Jahrgänge an der Reihe. Und trotzdem müssen wir ja für alle, auch für die junge Generation, die noch gar nicht im Berufsleben steht, die jetzt vielleicht noch in die Schule geht, aber wenn die da in ein System einzahlen sollen und am Ende soll eine Rente rauskommen, muss das ja mehr sein bei der Reform als diese alten Vorschläge. Ich finde schwierig, einfach so zu behaupten, wenn wir die zwei Stellschrauben drehen, dann ist das System gerettet. Und diese Erwartung, die da geschürt wird, wie du schon sagst, die wird nicht eintreten, sondern es braucht schon eine größere Reform. Und auf der anderen Seite werden uns, das weißt du immer, die dänischen Sozialdemokraten vorgehalten, die das Rentenalter auf 70 erhöht haben. Mhm. Was aber immer verschwiegen wird, ist, die haben auch sehr viel investiert in Reha-Maßnahmen, in Gesundheitsförderung und vor allen Dingen auch haben sie ein System, die nicht so lange arbeiten können, die können früher aussteigen. Das wird dann immer verschwiegen, denn wenn man das Rentenalter erhöhen würde, dann muss man auch etwas für die Bereiche tun, die nicht so lange arbeiten können. So, genau. Weil sie, ich sag mal, in der Pflege, du hast oder in Berufen, ja, wo du Wechselschicht hast. Jeder weiß, was das mit der Gesundheit in den Körper macht, wenn du ganz, ganz viele Jahre in Wechselschicht. Einfach der Rhythmus, der da ist. Und deshalb brauchen wir auch ein anständiges Konzept, wie wir den Menschen helfen, die vielleicht auch, weil sie einen schweren Beruf haben, eben nicht so lange arbeiten können wie jemand, der vielleicht im Büro sitzt, um es mal vereinfacht auszudrücken. Ja. So, und deshalb finde ich dieses Menschenbild einfach zu sagen, lass mal alle länger arbeiten und dann wird die Wirtschaft wieder in Schwung kommen, hat mal unabhängig davon nichts mit zu tun. Wir reden sicherlich gleich auch noch ein bisschen über Wirtschaft. Ja. Denn ich glaube, was da suggeriert wird, ist, wenn wir jetzt die Sozialversicherung komplett irgendwie schreddern, wie ich immer sage, also alles an Leistung abbauen, dann wird die Wirtschaft wieder brummen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, denn die Menschen brauchen Sicherheit. Mhm. Ist übrigens auch der Sozialstaat ein wichtiger Faktor für einen sozialen Frieden und den Zusammenhalt in einer Gesellschaft und der Demokratie. Und das sollte man nicht aufs Spiel setzen. Also wir haben Reformbedarf, den gehen wir jetzt auch an. Das will ich auch ganz deutlich sagen, aber es kann nicht sein, dass wir irgendwie nur durch Sozialabbau irgendwie die Wirtschaft retten. Das ist kurzsichtig und da wird was in den Raum gestellt, was so nicht eintreten wird.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, ich sage mal, die Funktion eines funktionierenden und übrigens auch im Grundgesetz so angelegten und vorgegebenen Sozialstaatsprinzips, dass man das auch als Wert für eine Gesellschaft erkennt und jetzt nicht sozusagen die Chance nutzt, um die, ich sage mal, hart erkämpften sozialen Errungenschaften jetzt in einer politischen Krise oder wirtschaftlichen Krisensituation jetzt einfach, wie du sagst, schreddern zu können. Du hast ja nicht nur dieses Thema der Rentenkommission in Gang gesetzt, sondern es gibt ja auch die Sozialstaatskommission. Also insgesamt den Anspruch, dass wir unseren Sozialstaat auch aus Sicht derer, die auf ihn angewiesen sind, besser machen, funktionaler machen, auch schneller machen. Sag doch vielleicht ein paar Sätze dazu, weil ich glaube, das ist etwas, wo man gar nicht so sehr die politischen Unterschiede hat. Was die Sozialstaatskommission jetzt vorgelegt hat oder was jetzt als Vorschläge auf dem Tisch liegt, das hat ja durchaus auch was mit Vereinfachung von Verfahren zu tun, mit Digitalisierung. Vielleicht beschreibst du mal ein bisschen, was du da erwartest an der Frage der Funktionalität unseres Sozialstaats und vielleicht auch einen Zeithorizont, wo wir sagen können, das wäre eine Perspektive, wo auch Menschen wieder spüren, der Staat funktioniert und er ist eben nicht schwergängig und er schickt mich nicht von A zu B und C, sondern da kriege ich die Hilfe, die ich brauche, möglichst aus einer Hand.
Ja, ich versuche es mal in wenigen Sätzen zu beschreiben. Aber uns wird ja als Sozialdemokraten immer unterstellt, wir würden keine Reform wollen. Und das an der Kommission kann man jetzt sehen, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das war schon sehr ambitioniert. Da haben alle Ebenen, alle politischen Ebenen zusammengesessen, also die Gemeinden, also Kommunen, die Länderebene, aber auch der Bund. Und wir haben wirklich auf der Arbeitsebene geguckt, wo haben wir Gemeinsamkeiten? Was muss eigentlich besser werden? Besser. Warum? Weil die Menschen mittlerweile das Vertrauen in den Staat verloren haben. Also man muss ewig warten, man muss zu mehreren Stellen, wenn man Leistung in Anspruch nehmen will. Man verheddert sich in der Bürokratie, ganz viel Papierkram. Und wir haben jetzt wirklich eine große Reform vor. 26 Vorschläge hat die übrigens einstimmig, egal über alle Parteien hinweg, haben wir diese Kommission gebildet. Und bisher, ich mache mal ein Beispiel, beim Kinderzuschlag, bei Leistung für die Familie oder auch beim Wohngeld gibt es bisher 4 unterschiedliche Behörden, die das machen. Und die wollen wir zu 2 Behörden zusammenfassen. Und zwar ein Strang ist für alle erwerbstätigen Personen, wenn die sagen, ich brauche Unterstützung vom Staat, dann kriegen die von dieser Stelle, von dieser einen Stelle, wenn sie erwerbstätig sind, alle Leistungen, die sie benötigen. Also nur noch eine Behörde ist ansprechbar. Einmal die Daten abgeben. Wir wollen auch, dass die Register digital so vernetzt werden, dass man als Bürger auch nur einmal seine Daten abgeben muss und allenfalls noch Änderungen bekannt geben. Ansonsten können die Register oder das heißt die Behörden automatisch auf die Daten zugreifen. Man muss also nicht immer wieder neu alles angeben. Das ist wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es die zweite Behörde, die sich um die kümmert, die nicht mehr erwerbstätig oder fähig sind. Die können ihre Anträge, alles, was sie dann brauchen, bei dieser Stelle beantragen. Also für die einen werden es wahrscheinlich die Jobcenter sein, für die Erwerbstätigen. Und auf der Seite der Nicht-Erwerbstätigen, also zum Beispiel ältere Personen, Rentnerinnen, Rentner, werden das die örtlichen Gemeinde- oder Sozialämter sein. So, und das alles digitalisiert. Das ist jetzt echt kurz zusammengefasst. Natürlich wollen wir auch die Hinzuverdienstgrenzen mit neu bearbeiten. Das heißt, dass Arbeit sich wieder lohnt. Dass das, wenn man arbeiten geht, soll es bessere Anrechnungen geben für neben den Sozialleistungen, so dass am Ende die Menschen wieder auf eigenen Füßen stehen. Also wir wollen mehr Einkommen anrechnen, dass mit ergänzenden Leistungen man zum Beispiel gar nicht mehr in der Grundsicherung bleiben muss, sondern dass man mit ergänzenden staatlichen Leistungen, Kinderzuschlag, Wohngeld und Arbeit wieder sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Das ist so unser Ziel bei der Reform. Das alles, wie gesagt, digitalisieren. Und jetzt komme ich auf den Zeitplan. Der ist sehr ambitioniert. Ich glaube, Gesetzgebung, um es auf den Weg zu bringen, das wollen wir spätestens bis Ende 2027. Aber ich bremse immer, weil ich sage, nicht weil ich die Reform bremsen will, sondern wer schon mal ein Digitalisierungsprojekt in der Größenordnung gemacht hat. Das heißt, es muss ja alle Kommunen, alle Register miteinander arbeiten. Es muss neu aufgebaut werden oder wird mir auch das neue Digitalministerium sicherlich helfen. Sowas dauert. Also wer mal ein Digitalprojekt aufgesetzt hat, allein nur in einer Behörde, der weiß, dass da manchmal 1-2 Jahre auch vergehen. Deshalb wird es sicherlich, bis es letztendlich in der Ideallösung so steht, dass alles schnell läuft, noch ein bisschen dauern. Aber was wir jetzt zum Beispiel schnell machen, ist ein schönes Beispiel, wenn jemand ein Kind geboren hat, muss kein großer Antrag mehr gestellt werden, sondern das soll in Zukunft automatisch gehen. Also Kind angemeldet und dann gibt es automatisch Kindergeld. Das werden wir jetzt relativ schnell schon umsetzen, weil das auch schon aus dem Finanzministerium bei Lars Klingbeil gut vorbereitet wurde. Das ist so ein erstes Beispiel, wo die Bürger relativ schnell merken werden, aha, es tut sich was, der Staat wird einfacher, bürgerfreundlicher und schneller.
Das, glaube ich, ist ganz wichtig, auch was die Akzeptanz und auch die, ja, ich sag mal, das Vertrauen in den Staat angeht und in eine funktionierende Gemeinschaft. Bärbel, bevor ich jetzt gleich auf die persönliche Thematik, vor allem deinen Musikgeschmack komme, nochmal vielleicht ein ganz kleiner Punkt, der vielleicht auch mit deiner Biografie zu tun hat. Du hast mal verraten, dass dich bei deiner politischen Arbeit sicherlich auch die Perspektive leitet, dass du ja selbst schon mal wahrgenommen hast, auf einen funktionierenden Sozialstaat angewiesen zu sein. Mal verraten, wie prägt diese persönliche Erfahrung deine Arbeit?
Ja, das ist schon so, wenn du aufgewachsen bist. Also mein Vater war Busfahrer, 6 Kinder. Also meine Mutter konnte gar nicht arbeiten. Also mal nur so zur Teilzeitdebatte. Es trifft ja viele Frauen. Selbst wenn sie hätte arbeiten gehen wollen, wenn du 6 Kinder hast, wird es schon schwer. Und so bin ich aufgewachsen. Und das Geld war immer knapp, wenn du nur einen Verdiener hast. Und so ein Busfahrerlohn ist ja jetzt auch nicht so üppig. Und du hast 6 Kinder zu versorgen. Dann war auch schon mal klar, dass du irgendwie zum Sozialamt musstest, um ergänzende Leistung zu haben. Und bei mir war immer so drin, erstens vergisst man das nicht, wie man sozialisiert ist, also was man alles so selbst erlebt hat. Und früher fand ich es wirklich schlimm, du musstest deine kaputten Klamotten zeigen. Dann hat der Sachbearbeiter entschieden, ob du neue Schuhe kriegst oder nicht oder ob die noch ein bisschen halten. So, und das macht schon was mit einem. Deswegen diese einfach zu wissen, wie es eben auch Menschen geht, die in Not sind. Und auf der anderen Seite aber auch die Chancen, die einem geboten werden, dass wenn man dann auch vom Staat eine Perspektive kriegt, einen Ausbildungsplatz, dass man den dann auch annimmt, seine Chance annimmt und dann auch guckt, dass man da rauskommt. Und deshalb ist bei mir so bei den Reformen wichtig, dass wir die Leute unterstützen, dass wir ihnen helfen, aber ihnen auch Chancen geben. Ne? Also mir ist immer wichtig, dass man nicht in einem System bleibt, sondern dass man das System positiv nutzt, Chancen nutzt, um dann am Ende wieder auf eigenen Beinen zu stehen und zu sagen, weil die meisten wollen nicht abhängig sein von Behörden oder von Ämtern, sondern die wollen ihr Geld verdienen, die wollen ihre Familie gut versorgt haben, die wollen in Urlaub fahren, vielleicht auch mal was sparen für ein Häuschen. So, und das muss ein Staat unterstützend möglich machen, da wo Hilfe nötig ist. Und natürlich muss man immer gucken, dass es auch finanziell funktioniert für die, die diesen Staat, sag mal, finanzieren, alle, die die Steuern zahlen, die das mittragen. Aber beide Seiten sind wichtig, weil ich sag mal, von Behörden abhängig zu sein oder Unterstützung und Hilfe zu brauchen, das kann jedem passieren. Mhm. Also ein Unfall, ein Schicksalsschlag in deinem Leben, eine Krankheit, das kann ruckzuck, brauchst du den Staat. Deshalb ist es mir so wichtig, dass eine soziale Marktwirtschaft eben auch so, genau so auch organisieren. Zum einen marktwirtschaftlich, aber auf der anderen Seite eben sozial. Und das ist kein Gegensatz, sondern es gehört zusammen, um auch eine Gesellschaft zusammenzuhalten.
Sehr gut. Vielen Dank, Bärbel, auch für diesen persönlichen Eindruck, den du uns schilderst. Und jetzt kommen wir zu dem, warum der Podcast eigentlich Soundcheck Politik heißt. Ich frage nämlich immer meine Gäste sehr, sehr gerne, was ist denn so euer musikalischer Geschmack? Und zwar vor allem dann, wenn ihr euch mal nicht beobachtet fühlt. Was weiß ich, ob du unter der Dusche trällerst oder beim Joggen oder bei irgendwelchen anderen Verrichtungen, in der Küche, beim Kochen oder bei was auch immer. Was hört Bärbel Baas, wenn sie Musik hört und durchaus auch mal mitgehen will?
Naja, also erstaunlicherweise glauben ja viele, weil ich mit Roland Kaiser ja ganz gut befreundet bin, dass immer alle glauben, ich höre von morgens bis abend Roland Kaiser. Also ich
höre ihn zwar. Das behauptet ja Matthias Mirsch von sich.
Ja, also ich höre ihn auch wirklich gern. Ich gehe auch auf seine Konzerte. Aber interessanterweise höre ich wirklich sehr viel gerne mit Bass. Nicht nur, weil es mein Name ist, aber das passt ganz gut. Aber auch so die Charts, was gerade aktuell ist. Und wie gesagt, was so im Auto richtig scheppert, wie ich immer sage. Und auch viel gerne Deutschpop oder sowas. Das höre ich auch gerne. Und wer sich in Spotify auskennt, da kann man ja einmal im Jahr mal gucken, welches Alter der Musikgeschmack hat. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, was man so das ganze Jahr gehört hat. Bei mir kam dann das Alter 20 raus. Also insofern bin ich jung aufgestellt.
Sehr ermutigend. Also wenn du mal reinhörst, hören willst, was mich so umtreibt musikalisch, ich habe bei Spotify auch eine eigene Soundliste, da könntest du mal reingucken
und
reinhören.
Ja,
und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Soundwechsel. Ihr wisst es, in unserem Podcast gibt es etwa in der Mitte immer einen Beitrag einer prominenten Persönlichkeit und wir haben heute die IGBCE-Landesbezirksleiterin Katharina Clay zu Gast, die uns heute etwas zum Thema unseres heutigen Podcasts sagt.
Der Soundwechsel.
Hallo, ich bin Katharina Clay, ich bin Landesbezirksleiterin der IGBCE hier in Baden-Württemberg und ich freue mich, dass ich heute hier in eurem Podcast zu Wort kommen kann. Wir sind gerade mitten in der Tarifverhandlung für die chemische Industrie unter der Überschrift Jeder Euro zählt, jeder Job zählt. Und dahinter stehen auch eigentlich schon die wichtigsten Themen unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auf der einen Seite mit einer Menge Themen zum Thema soziale Absicherung, Rentenversicherung, Krankenkassenleistungen, eine ganz, ganz hohe Verunsicherung bei unseren Leuten, ob sie mit ihrem Geld in Zukunft noch zurechtkommen. Und wir haben gleichzeitig wirklich riesengroße Angst um Arbeitsplätze. Und da geht es auch um Betriebe, denen es eigentlich wirtschaftlich gut geht, die zum Teil die Situation oder die Gelegenheit nutzen, durch Umstrukturierung und Umbau von Personal auch Leute zu entlassen. Das ist für unsere Leute zum Teil echt schwer auszuhalten. Auf der einen Seite die Verunsicherung, schaffe ich mit dem Geld, das ich habe, in Zukunft die Anforderungen noch? Und auf der anderen Seite die Frage, werde ich eigentlich meinen Arbeitsplatz erhalten und ich kann machen, was ich will? Ich kann mich qualifizieren, ich kann noch so viele Überstunden machen. Das ist überhaupt keine Garantie dafür, dass ich meinen Job behalten kann. Deshalb ist für uns total wichtig, dass wir politisch das Thema Transformation so gestalten, dass die Menschen nicht aus der Kurve fliegen. Das ist die Sicherheit, die allererste Sicherheit, die unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen. Und das ist auch meine Erwartung an politische Parteien, insbesondere an die Sozialdemokratische Partei, sich an die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stellen, um ihnen Sicherheit anzubieten in einer Arbeitswelt, die sich verändert und mit einer Perspektive in unserem sozialen Sozialstaat. Ich hoffe, dass ihr mit der Botschaft was anfangen könnt. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
Ja, und das war der Soundwechsel mit Katharina Clay. Und euch wird dadurch klar, wir wollen uns im zweiten Teil mit dem Thema aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Aber vorneweg, einfach damit wir mal ein positives Gefühl haben, spielen wir einen kurzen Musikstück ein. Bärbel Bas hat sich gewünscht von Fargo Gutes Gefühl. Vielleicht ganz wichtig, wenn wir über das nächste Thema reden.
Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Ja, das war Fargo mit Gutes Gefühl. Und jetzt steigen wir mal in ein ganz hartes Thema ein. Das spielt natürlich gerade auch in Baden-Württemberg eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Bärbel, dein Ministerium heißt ja nicht ohne Grund Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Es geht ja dabei nicht nur um die Frage des Sozialstaats, der sehr wichtig ist, sondern es geht ja auch um die Frage, wie wir das Thema Arbeit so hinkriegen, dass möglichst viele Menschen von einem funktionierenden Arbeitsmarkt profitieren. Wir haben im Moment eine Situation, dass viele Unternehmen in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, da geht es vor allem um die Industrie oder einzelne Industriebranchen, erheblich unter Druck stehen. Baden-Württemberg, das Land der Autobauer, ich brauche dir das nicht sagen. Das heißt bei uns immer, wenn der Daimler einen Schnupfen hat, hat die ganze Region Lungenentzündung. Wir haben Porsche, wir haben Audi, wir haben die großen Zulieferer wie Bosch und Mahle und natürlich viele Maschinenbauer. Da ist nicht nur die Antriebswende ein Faktor, da ist die amerikanische Zollpolitik ein Faktor, da ist die veränderte Rolle Chinas ein Faktor, da ist die Energiepolitik ein Faktor. Und dann kommt immer die Frage, was tut die Politik dafür, dass das alles, ich sage es mal, fast wie weggezaubert wird? Deswegen brauchen wir ja auch einen realistischen Ansatz. Wie siehst du aktuell die Möglichkeiten, wie wir, Bundespolitik, aber eben auch Landespolitik, die Unternehmen und damit vor allem auch die Beschäftigten unterstützen können, dass sie hier weiter an diesen Standort glauben, in Deutschland investieren und jetzt sage ich auch den deutlich sozialdemokratischen Satz, sich auch zu ihren Beschäftigten bekennen und die nicht jetzt in schwierigen Zeiten als Ballast über Bord werfen. Was wären so deine Top 3, wenn du sagst, das müssen wir jetzt tun, um die Arbeitsplätze in Deutschland und in Baden-Württemberg zu erhalten?
Das ist wirklich kein einfaches Thema, weil wir natürlich gerade die Automobilindustrie, die ja auch in Deutschland produziert, aber auch in anderen Ländern vor allen Dingen auch darauf angewiesen ist, dass andere die Autos auch kaufen. Das heißt, die Transformation ist schon fast ein erschreckendes Wort. Viele können das gar nicht mehr hören. Aber wichtig ist, dass wir in die richtigen Bereiche jetzt investieren, auch als Bundesrepublik oder Bundesregierung. Deswegen haben wir uns darum gekümmert, dass wir, wenn wir jetzt Unternehmen auch unterstützen, und jetzt kommt meine Facette auch als als Sozialdemokratin, dass ich sage, wenn wir jetzt auch Steuermittel aufwenden, in diese Branchen investieren, also ich sag mal Richtung Elektromobilität oder im Stahl, Produktion auch über Wasserstoff irgendwann in der Zukunft, das ist jetzt eine Strecke, die jetzt gestaltet werden muss, wo Bundesregierung unterstützen kann, das machen wir. Aber ich will dann auch, wenn wir Steuergeld geben oder staatliches Geld, dass dann auch eine Standortsicherheit gegeben wird, dass die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben. Wir erleben ja leider oft, dass irgendwie jemand in einem europäischen Nachbarland, sage ich mal, irgendwelche Zuschüsse gibt und plötzlich ist schnell ein Zulieferer verlagert in ein anderes europäisches Land. Und ich finde, das dürfen wir nicht zulassen. Wenn wir das jetzt mit finanziellen Rahmenbedingungen unterstützen, dann erwarte ich eben auch eine Standortsicherheit. Und wir haben auch die Forderung, dass wir sagen, auch Local Content. Das heißt, wenn jetzt bei mir in Duisburg auch Stahl weitergekocht werden soll, damit die Arbeitsplätze da erhalten bleiben, ist es natürlich auch wichtig, dass die Automobilindustrie natürlich auch den deutschen Stahl dann auch verwendet für ihre Autos oder zumindest in Europa dann eben auch wir stärker werden, damit wir uns eben nicht von anderen Ländern wie China und so weiter abhängig machen. Also Punkt 1, in die richtigen Bereiche investieren und mit der Investition aber auch klare Auflagen machen, Standort und Arbeitsplatzsicherheit. Ja. Der zweite Bereich ist, wie qualifizieren wir die Leute, wo sich durch Automatisierung oder auch bei der Elektromobilität, ich nehme mal das Beispiel Automobil, wenn sich natürlich Arbeitsplätze auch verändern, weil du anders als beim Verbrenner in Elektromobilität andere, sag mal, die Berufe sich verändern. Wie qualifizieren wir und schulen wir so effektiv, dass die Menschen zum einen den Arbeitsplatz im Unternehmen behalten können, vielleicht an anderer Stelle? Oder in der Region, das nennt sich Arbeitsmarktdrehscheibe, mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen, dass man sagt, wo ist in der Region vielleicht der nächste Arbeitsplatz, selbst wenn ich bei meinem Betrieb nicht bleiben kann. Ich kann aber in der Region einen neuen Arbeitsplatz finden. Dazu müssen wir aber auch in Qualifizierung und in Weiterbildung investieren. Und da haben allerdings auch die Arbeitgeber eine Verantwortung. Die will ich da nicht rauslassen, denn für die ist es ja auch wichtig, bei einem Fachkräftemangel, den wir haben, dass wir an vielen Stellen eben die Stellen nicht besetzen können, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, der ein oder andere natürlich auch Arbeitsplatz nicht verloren geht, aber es wird halt durch Umstrukturierung so sein, dass man sich verändern muss. Und da müssen wir den Beschäftigten auch helfen. Und dritter Bereich ist für mich Tariflohn. Also es ist mir schon wichtig, wir merken, die Tarifbindung geht zurück. Das führt nicht zu besseren Löhnen und auch nicht zu besseren Arbeitsbedingungen. Und deshalb ist mir wichtig, dass wir neben dem Bereich der Fachkräfte, die wir stärken durch Qualifizierung, durch Investition in die Zukunftsbereiche und wie gesagt drittens tarifgebunden, weil die Menschen müssen auch von ihrer Arbeit leben können. Das sind so für mich aus meinem Haus im Moment drei Schwerpunkte, die ich setze, wo ich die Arbeitgeber nicht aus der Verantwortung nehmen will und wo die Beschäftigten aber auch, was Qualifizierung, Weiterbildung angeht, auch was tun müssen, aber mit einer starken Sozialpartnerschaft, tarifgebunden, kriegen wir das gemeinsam hin. Und das ist, und ich sag mal, im vierten Bereich noch Energiepreise natürlich, da haben wir auf europäischer Ebene jetzt viel gemacht. Die SPD hat sich dafür eingesetzt, dass wir endlich auch einen Industriestrompreis bekommen. Der muss jetzt noch umgesetzt werden auf europäischer Ebene. Aber das ist auch wichtig, dass wir auch in, was die Rohstoffe angeht und die Energiepreise, dass wir hier auch die Wirtschaft und die Automobilindustrie unterstützen.
Sehr gut. Und ich lege noch einen fünften Punkt dazu. Wir haben ja auch als SPD innerhalb der Bundesregierung das Sondervermögen durchgedrückt. Und gerade die Frage Investitionen in Infrastruktur sind ja in höchstem Maße auch relevant für die Wirtschaft. Sei es Verkehrsinfrastruktur, die funktioniert, sei es digitale Infrastruktur. Und du hast gerade das Thema Energiepreise angesprochen. Wir müssen sicherlich auch darüber sprechen, wie das Thema Versorgung mit Energie aussieht. Also sprich, der Ausbau der Netze im Strombereich, Ausbau der Netze auch im Wasserstoffbereich. Das sind ja, sage ich jetzt mal, Entscheidungen, die wir heute treffen müssen, weil wir wissen, wir gehen aus der nicht fossilen Zeit raus und brauchen Ersatzstoffe. Und deswegen, glaube ich, ist es da wichtig, dass da ein Staat da ist, der erkennt, dass er nicht einfach die Schulter zuckt mit der Frage, was passiert in der Wirtschaft, sondern dass Staat und Wirtschaft gemeinsam handeln und vielleicht auch mit einem gemeinsamen Zielbild agieren, weil sonst wird das Ganze ziemlich schwierig. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das Thema Weiterbildung angesprochen hast. Weil ich glaube, die Menschen dürfen wir bei dem Ganzen nicht vergessen. Es ist ja ein Thema, das den Menschen auch Angst macht. Veränderung macht immer zunächst mal unsicher oder vielleicht auch Angst. Und davon leben ja auch die Populisten. Und deswegen ist, glaube ich, neben dem Thema Bildung, das ja Länderhoheit ist, gerade auch das Thema Weiterqualifizierung, Weiterbildung ein ganz elementarer Punkt. Und da ist ja wiederum ich sage jetzt mal, dein Ministerium eines, an dem die Fäden zusammenlaufen. Ich glaube, mit der Agentur für Arbeit, aber eben auch den Arbeitgebern zusammen brauchen wir zukünftig, ich sage jetzt mal, vielleicht eine übersichtliche Weiterbildungsstruktur, wo Menschen sich leichter zurechtfinden. Ich merke das bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das sind oft die Beschäftigten, aber auch die Chefs, bei der Weiterbildung nicht so richtig aktiv, während die großen Unternehmen das oft schon aus eigener Kraft schaffen. Wie siehst du da eine Unterstützungsmöglichkeit durch die Politik?
Also wir haben auch mit den Sozialpartnern, also auch mit der Arbeitgeberseite dieses, auch mit dem Wirtschaftsministerium zusammen, mit dem Bildungsministerium und mit meinem Arbeitsministerium diese Allianz für Aus- und Weiterbildung. Das ist ganz wichtig, weil wir erleben gerade leider auch, dass Ausbildungskapazitäten abgebaut werden. Das ist der falsche Weg. Wir haben Fachkräftemangel. Und es ist absolut falsch, jetzt aus Kostengründen ausgerechnet die Ausbildungsplätze abzubauen, weil wir in Zukunft diese Fachkräfte brauchen werden. Und durch diese Allianz haben wir wirklich alle Partner gebündelt und wollen diese Offensive jetzt insbesondere für die kleineren Betriebe, also Handwerk, Mittelstand, die vielleicht auch die Weiterbildungsangebote selber nicht stemmen können, dass da die Arbeitsagentur hilft, unterstützt, mit einzelnen Angeboten reingeht. Und wie gesagt, diese Arbeitsmarktdrehscheibe hat den Sinn, dass man frühzeitig schon im Unternehmen guckt, wie verändern sich Arbeitsplätze? Können wir mit Weiterbildung, Qualifizierungsangeboten helfen, dass wir den Arbeitsplatz entweder im Betrieb halten, aber weiter anders qualifizieren, so dass der Beschäftigte im Unternehmen bleiben kann, nur eine andere Arbeit macht. Oder wie gesagt, gibt's in der Region beim kleinen Handwerksbetrieb, können wir da helfen, dass er da einen neuen Arbeitsplatz hat oder in einem kleineren mittelständischen Unternehmen. Das sind so die Angebote, die die Agentur auch macht. Und da können wir auch mit Mobilitätshilfen und so weiter. Also es gibt viele Instrumente, die kaum bekannt sind, aber da geben wir auch vielen, gerade kleinen, mittleren Unternehmen, auch eine gute Beratung im Unternehmensbereich, sodass dass man das passgenau machen kann. Die Angebote müssen nur angenommen werden. Und wir versuchen unsererseits durch die Allianz, da ist auch BDA und andere mit an Bord, die großen Verbände, dass diese Angebote auch an die Betriebe herangetragen werden.
Sehr gut. Und ich möchte zum Ende kommen, aber nochmal einen Punkt aufnehmen, den du auch angesprochen hast, nämlich eine funktionierende Sozialpartnerschaft. Ich glaube, in der Zeit der Veränderung, wie wir sie gerade erleben, ist es eine Qualität, dass wo Sozialpartnerschaft funktioniert, wo Mitbestimmung funktioniert, dass zwischen Geschäftsleitung, Unternehmensleitung und den Beschäftigten auch ein guter Dialog und ein guter Ausgleich stattfinden kann. Wir haben hier durchaus ermutigende Beispiele, auch bei Maschinenbauern hier in Baden-Württemberg, wo das hervorragend funktioniert. Wie siehst du eine Möglichkeit von Seiten der Politik, das Thema Mitbestimmung, aber auch das Thema Sozialpartnerschaft, also das Thema Tarifbindung insgesamt, auch vielleicht wieder ein Stück weit zu stärken?
Also du hast vorhin dieses 500 Milliarden Investitionspaket angesprochen. Wir haben natürlich gesagt, wir wollen es auch mit Tarifbindung koppeln, weil wir ja oft erlebt haben, dass Unternehmen, die eine gute Tarifbindung haben und vor allen Dingen mit ihren Beschäftigten gut umgehen, sie gut bezahlen, oft bei öffentlichen staatlichen Aufträgen das Nachsehen hatten, weil Dumpinglöhner ohne Tarifverträge die Aufträge bekommen haben, weil immer das Prinzip war, der Günstigste kriegt den Zuschlag. Und deshalb haben wir das jetzt verbunden politisch auch mit einem Tarif. Treuegesetz. Ich halte das für richtig, dass am Ende erstens die Beschäftigten davon profitieren, aber vor allen Dingen auch die tarifgebundenen Unternehmen einen Vorteil haben, weil dann am Ende eben auch das belohnt wird, wenn du gute Tarifverträge hast und du dann auch die staatlichen Aufträge bekommst. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch umstellen auf die neue Zeit, also Online-Möglichkeiten für Gewerkschaften geben. Wir machen die Mitgliedschaft in Gewerkschaften auch steuerbegünstigt. Also auf der anderen Seite auch die Arbeitnehmervertretung stärken. Und wie gesagt, mich bedrückt so ein bisschen im Moment in der Öffentlichkeit das Gegeneinander, ne? Also dass Arbeitnehmerrechte jetzt abgebaut werden soll. Es geht um Arbeitszeit, länger arbeiten, mal eben so locker gesagt, arbeitet mal alle eine Stunde länger und dann brummt die Wirtschaft wieder. Ich glaube, Markus Söder hat das gesagt. Es sind so, ich finde, dieses Gegeneinander macht gar keinen Sinn. Oder auch diese Debatte um Teilzeit, die wir jetzt erleben. Oder wer krank ist, soll, die feiern alle zu viel krank. Das gibt so ein Menschenbild, als wären alle nicht leistungsfähig und zu faul. Und ich finde, die Realität, du hast das gerade beschrieben, ist eine ganz andere. Auch die Arbeitnehmer leisten so viel, weil sie sagen, ich will meinen Betrieb erhalten. ich will meinen Arbeitsplatz erhalten. Und das sollten wir eher miteinander machen und nicht gegeneinander. Nur so wird ein Schuh draus. Und es ist ein Standortvorteil, eine gute Sozialpartnerschaft zu haben. Man sieht andere Länder, sag mal Frankreich, wenn die streiken, brennen die Tonnen. Mhm. Und in Deutschland haben wir es immer geschafft, auch durch Krisen zu kommen, eben weil wir sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeber miteinander gute Vereinbarungen getroffen haben. Und darin sollten wir auch wieder zurückkommen.
Sehr gut. Liebe Bärbel, das war, finde ich, ein guter Abschluss unseres Gesprächs, denn ich glaube, für unser Land, für Deutschland, aber eben auch für Baden-Württemberg und bei uns stehen die Landtagswahlen vor der Tür, wird genau dieser Geist, nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander, ein entscheidender Faktor sein, wenn es darum geht, wie wir aus den durchaus anstrengenden und schwierigen Zeiten gerade wieder herauskommen und uns gemeinsam rausarbeiten wollen. Deswegen danke ich dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für die ganz wichtigen Themen, für die du ja in der Bundesregierung zuständig bist. Und alle, die öfters zuhören, wissen es. Bei mir heißt der letzte Satz immer "It's a long way to the top if you wanna rock and roll." Der alte Song von AC/DC, der aber auch sehr viel darüber sagt, was vor uns steht. Und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Es würde mich freuen, wenn ich von euch höre. Und liebe Bärbel, dir wünsche ich für deinen wichtigen Job in dieser Bundesregierung von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft. Bis bald. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen.
Ich wünsche dir auch viel Erfolg und alles Gute und wir sehen uns bald wieder.
Danke dir, Bärbel.
Glück auf. Ciao.